So, Kloschi, sag mal, wie sah das dann in der Praxis dann aus? So, bist du dann über weite Felder gelaufen und...
Ja, nachdem wir dann in Dharamsala quasi viele Workshops gemacht haben oder auch viel mit den Kids gearbeitet haben und viele Leute aus ganz Indien und den südostasiatischen Raum die Workshops besucht haben und wir dann einfach eine ganze Menge Wissenstransfer gemacht haben, war dann der Event auch vorbei und wir sind dann nach Goa runter.
Ja, war der beim Dalai Lama eigentlich?
Der Dalai Lama war dann zufällig auch den einen Tag mal da.
Hat er auch mit gefreifunkt oder...
Nee, an Persönlichkeiten wie den Dalai Lama kommt man natürlich nicht so leicht ran. Er hat das natürlich in dem offenen Brief alles begrüßt, was wir da machen. Mhm. Aber direkt an ihn ranzukommen, ich meine, der Mann ist immerhin Staatsoberhaupt, war natürlich nicht drin. Und der war dann natürlich den einen Tag da, weil dort war zufällig auch das Sportfest dieser Tibetan Children's Village. Das heißt, in diesem Kinderdorf wohnen dann, glaube ich, um die 6000 Kinder. Und die haben dann halt ihr Sportfest, ihr jährliches da gemacht. Da war er da, hat Reden gehalten. Imposante Veranstaltungen, auch der Mann ist sehr beeindruckend. Und,
an sich, wenn man das mal sieht, oder? Die Prozession.
Also super interessant und auch echt eine Menge für Spiritualität in der Luft, möchte man fast sagen. Also ist ja schon beeindruckend. Ja, aber der Wisfi in Dharamsala war dann halt Anfang November auch vorbei, nach 4 Tagen Summit und 10 Tagen Workshops. Und dann habe ich mich mit dem Daniel aus Berlin und dem Fred aus Amsterdam, der in Goa seit ein paar Jahren seine Winterresidenz hat, kann man durchaus empfehlen, und haben uns dann da runterbegeben und der Fred ist dort schon seit ein paar Jahren am Versuchen gewesen, ein Meshnetz zu etablieren für die lokale Vernetzung, weil nur die indischen Vernetzungsverhältnisse sind ein bisschen schwieriger als in Deutschland, kann man sich natürlich vorstellen. Just in time, nachdem es ein Jahr vorher beantragt wurde, war es dann auch möglich, eine Breitbandleitung zu bekommen, also einen Mbit DSL für hiesige Verhältnisse natürlich zu unsagbaren Preisen, aber
das ist ein richtig Luxus, oder? So eine Breitbandleitung dort?
Ja. Ist halt eigentlich eher was für Firmen und Businessleute. Also es ist nichts, was sich Privatleute einfach so leisten können.
Okay, und von daher haben die überhaupt Computer, sag mal? Ja, da gibt es ja auch Projekte, so 100 Dollar Laptop für die dritte Welt und so.
Ja, Indien gehört da stellenweise auch dazu, dass dort Interesse an einem Old-PC-Projekt läuft, aber Goa ist vergleichsweise, also Indien ist ja riesig, ich meine, man muss sich die Ausmaße vorstellen, das ist ja, Indien ist so groß wie von Nord-Süd, von Norwegen nach, wie heißt es, die Insel da im Süden von Italien, Sizilien. So weit kann man sich Indien in der Ausdehnung vorstellen und demzufolge ist natürlich auch das Land riesig, über 1 Milliarde Leute und Gegenden, die ärmer und reicher sind. Also, und Goa ist relativ vergleichsweise westlich im Lebensstandard, kann man sagen, und die Leute haben dort eigentlich durchgängig Computer.
Aber kein Internet so.
Aber nicht wirklich Breitband-Internet. Und Internet ist eigentlich mehr so eine Internet-Shop-Geschichte. Und es ist natürlich auch schwierig, weil die Inder sind in ihrer Bürokratie, das haben wir von den Briten für mein Gefühl geerbt und noch besser verstärkt. Dort ist alles sehr überwacht. Du kommst eigentlich nur mit einem Pass ins Internetcafé, musst also deine Personalien da lassen, in Theorie. Ein Internet-Provider, also so ein Internet-Café-Betreiber, darf auch nicht einfach irgendwelche Connections freigeben. Also alle Leitungen, die gebucht werden, werden einzeln abgerechnet, das heißt, jede Leitung ist nur für einen Rechner und so weiter. Also ziemlich durchbürokratisiert, ziemlich schwierig, dort einfach auch sowas wie Freifunk in diesem Freiheitsgrad an den Start zu bringen.
Genau, das ist so, dass da jeder mitmachen kann und da mit im Netz ist und da keine Ausweispapiere vorher abgeben muss und so. Ihr habt es dann geschafft,
genau.
Ja?
Das war dann möglich, also die Grundlagen waren da und dann sind wir halt testweise erstmal eine Woche relativ blind rumgelaufen. Das heißt, wir mussten erstmal Teststrecken bauen, haben 10-12 Meter Maste aufgebaut, was meistens erstmal Bambus, weil das ist stabil, lang genug und gibt es Armas, brauchen wir jetzt keine Stahlträger kaufen oder sonst irgendwas. Die mussten allerdings so lang sein. Weil wir mussten ja über die Palmen drüber. Und so eine Palme, man mag es nicht glauben, die ist echt schwierig zu knacken, wenn man eine Funkverbindung braucht.
Wie hoch habt ihr dann eure Antennenmasten gebaut?
Wir waren schlussendlich, 10 bis 15 Meter stellenweise sogar. Ja. Auf dem Hausdach, auf einem der zentralen Knoten, waren wir dann auf... Also zweites Geschoss auf dem Dach plus nochmal 8 oder 10 Meter und waren dann gerade so an der Oberkante der Palmen. Und das Schlimme sind ja nicht, dass die Palmen so hoch sind, sondern dass die Wedel durch den Wind auch noch gern mal 3 bis 5 Meter sich hoch und runter bewegen. Das heißt, deine Line of Sight, deine Sichtverbindung, die du ja gerne hättest, ist
die wirbeln da drumherum dann, ja?
Immer in Gefahr, ja.
Da kommen immer Pakete weg, oder? Die werden da so weggewedelt?
Da kommt alles Mögliche weg. Und ja, das war nicht so einfach und wir haben viele Standorte ausprobiert, wieder verworfen und dann dort eine Verbindung und dort eine Verbindung. Schlussendlich nach 3 Wochen hat man dann zu unserer DSL-Leitung einen stabilen Link und den haben wir dann weiterverteilt. Und nach einer weiteren Woche war man dann glücklicherweise, trotz Mangels an Pigtails und einer Woche Wartezeit, um die dann aus Delhi zu bekommen.
Oh ja, also, Adapter sind immer schwierig zu besorgen,
ja,
oder?
Adapter war wirklich ein Problem. Und haben es dann tatsächlich geschafft, bis runter an den Strand das Internet zu verlängern. Das heißt, wir haben dann da so in 10 Minuten eine Viertelstunde im Netz gesurft, haben auch ein paar Fotos gemacht. So, wir haben Ping auf Freifunknetz mit ohne Kabel und das am Strand in Goa.
Genau, das habe ich ja zwischendurch auch gehört und das fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich
weiß gar nicht, der interessante Punkt war, nachdem wir dann am Strand Netz hatten, haben wir nach 10 Minuten festgestellt, okay, am Strand will ich gar kein Netz und haben die Laptops zugeklappt und weggestellt.
Genau, weil eigentlich wollen die Leute jetzt zu Hause oder wenigstens beim Dorfältesten, sage ich mal so, wie ist das da gemacht? Hat dann jeder Internetanschluss oder ist das wirklich so, dass die Leute sich dann treffen in einem Raum, wo ein Computer steht?
Nee. Also in Goa, wie gesagt, die Leute haben selber Computer, es sind super viele Touristen in dem Ort, also jenseits vom Pauschaltourismus, also Leute, die dort einfach Viertel oder halbe Jahre über den Winter verbringen. Das heißt, das ist eine ziemlich große internationale Community, die haben dann halt auch alle ihre Laptops dabei.
Ja.
Es gibt dann eben die Internetcafés und die etwas betuchte Bevölkerung hat dann halt auch mal eine Dial-In, also einen Analog-Internetzugang. Ja. Aber das ist eben alles kein Breitband und das Schwierige ist halt die organisatorische Seite, wie du das dann mit den lokalen Behörden löst, so dass es sinnvoll für alle Beteiligten ist. Und das ist eine Sache, an der Fred mit seiner lokalen Firma in Zusammenarbeit mit ein paar Indern noch arbeitet. Momentan ist es erstmal so, dass dort einfach Goa Freifunknet existiert, funkt und mehr oder weniger stabil ist. Das muss man auch erstmal sehen. Die Saison ist jetzt auch erstmal vorbei und das ist auch ein Problem, denn die Locals sind nicht so stark involviert, wie ich mir das zum Beispiel gewünscht hätte.
Genau, das ist immer das Problem, jetzt, wenn man so ein Netz aufbaut, dann weiß man ja dann nicht so ganz genau, wie die Leute sich dann vor Ort drum kümmern und so. Das gibt's auch in Leipzig, das Problem. Und ihr seid jetzt weg sozusagen und die Leute, denen ist das Netz jetzt überlassen so.
Mehr oder weniger schon. Und Fred hat sich jetzt bis März gekümmert, weil er war jetzt so lange da. Nun steht allerdings das Problem des Monsun im Raum und über den Sommer wird dort einfach der Monsun mit Regen und Stürmen und alles Mögliche drüber bügeln und das bedeutet für mein Gefühl eigentlich eher, dass das Netz während des Monsuns komplett abgebaut werden muss, weil ich kann mir keine
Antennenmasten werden es gar nicht halten, oder?
Erstens das und zweitens, was auch immer du für Dichtungen dort reinbringst oder wie du in was für Cases du die Router packst, das Wetter frisst dir einfach. Also da korrodiert einfach alles und gegen so einen Monsun, da hilft kein galvanisch selbstgermanisierendes Band oder da hilft kein Silikon, kein nichts. Also Fred hat uns ein paar Router gezeigt, die ein paar Jahre vorher
unter Wassergehäuse, oder?
Am Ende schon, ja. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber es hat super viel Spaß gemacht, das Netz zu bauen und wir haben auch ein paar Leuten hoffentlich einfach dabei ein bisschen Wissen auf dem Weg mitgegeben, dass sie einfach in der Lage sind, das selber zu machen, wenn sie es brauchen, wenn sie es wollen. Und das war eigentlich auch Ziel, Sinn und Zweck der Geschichte. Fred wird jetzt natürlich mit den Indern, mit denen er zusammen dort Kontakt hat, versuchen nachhaltige Modelle, ob seien es jetzt Businessmodelle oder organisatorische Modelle. Also ist ja alles immer nicht so ideal in der Entwicklungswelt, möchte ich fast sagen, wie bei uns, dass man dort einfach sagt, man hat eine Community und das löst man alles auf Community-Treffen. Nein, dann brauchen Leute zum Teil halt wirklich ein Businessmodell, damit das Ganze überhaupt tragfähig ist. Und das ist auch was, wo Wisfi ganz viel dran arbeitet, einfach verschiedene Lösungen, die zum Beispiel Wireless Nepal oder Wireless Ghana, wo jetzt der nächste Wisfi ist, all diese Projekte oder auch viele Projekte von den Geekcorps-Leuten, geekcorps.org, haben ja verschiedene Ansätze, wie auch jedes Freifunkprojekt einen anderen Ansatz hat, wie es organisiert ist, wie es gelöst ist, wie es finanziert ist, wie es funktioniert. Und diese Modelle werden einfach zusammengetragen, gesucht und weiß nicht, vielleicht sollten wir jetzt erstmal noch ein Lied spielen, damit wir nicht hier in die ewige Laberei verfallen.
Ja, wir müssen dann auch mit der Zeit aufpassen. Ich wollte nämlich heute noch einen Beitrag, wie gesagt, von Chaos Radio Express senden. Der geht auch ungefähr eine Stunde so, das heißt, wir haben ja noch 10 Minuten ungefähr.
Welches Chaos Radio Express ist das?
Nummer 16, aus Berlin, so mit Tim Pritlaff vom CCC.
Okay, super.
Okay, erstmal das nächste Lied. Thank you.
lunes al sol. Y los martes y los miércoles también. Creo que llevas ya 6 meses en el paro. Vaya por Dios, que hoy en día no resulte tan raro. Mira, malo, no sé yo si a ti te da un poco de palo. Andar con amiguitas y amiguetes sin un duro, eso no mola. No vas a estar toda la vida pa' chulear controlas. Claro, si es que nunca has trabajado. Siempre has sido tú un pijito de segunda y además muy deshonrado. Pero mira, todo cambia y todo empieza a ser distinto. Búscate un curro, hombre, en serio lo digo, insisto. Perfecto, al mes lo has encontrado porque has buscado. Al mes tú ya has cobrado y en un día lo has gastado. ¿En qué? Supongo yo, en la entrada para un coche. Que no, en más derroche, en copitas por las noches. Que no, todo el sueldo que además era increíble lo has gastado en una chupa Armani y encima es horrible. Cusha, así lo diría el hermano del mal, Rafa. Cuando te compraste esa chupa Armani y no te pusiste gafas, no sé qué te dirán si vas con ella por el barrio. En principio, a mí me recuerdas a... No sé. Ahora tienes 5 chupas en tu armario. Una Nike, otra Fubo y otras 3. ¿Qué marca son? De cuero de bisón. Solo digo que no vea con que gastes tanta pasta en una chupa tan fea.
¿A dónde vas con esa chupa? ¿A dónde vas con esa chupa? ¿A dónde vas con esa chupa? ¿A dónde vas con esa chupa?
2000 euros, ¿en qué? En esa chupa tan fea, eso es pecado, aunque no creo que en el pecado tú creas. ¿Tú crees en qué más da? Que la vida estás muy corta. Si ganas 6 y tienes que gastar 8, no importa. O dejamos a deber, o ya veríamos a ver. La cuestión es que cualquier cosa que quieras tú la tienes que tener. Con dinero, sin el dinero, sea caro o aún más caro. Gastar hay que gastar, aunque no haya pasta para gastar. Salir hoy a cenar con amiguetes, en restaurantes con menús tirando a ser caretes. Que nadie cumple años, nadie va a ser el topete de pagarse 10 menús. ¿Qué pasa? ¿No llevas billetes? Ay, por suerte el camarero equivocóse con la cuenta. Os ha cobrado 40, cuando este era 50. Encima os ha dado vuelta, así tenéis pa'l bote. Y pa' pagar las copas sin que tengas nadie note. Pedir, pedir sería algo extraño. Has de seguir con temple digno para solventar bien este engaño. Gastarte toda la pasta de un mes en una chupa tan fea, al final te va a hacer daño.